Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Meldung über einen neuen Auktionsrekord erreicht uns heute aus Paris. Knapp 3 Millionen Euro für eine Comiczeichnung. Nicht irgendeine natürlich, sondern eine sehr, sehr berühmte. Tim und Struppi, der blaue Lotos von Hergé. Sie kennen das Coverbild bestimmt. Rotes Blatt, schwarzer Drache und links unten schauen Tim und Struppi aus einer chinesischen Vase heraus. Die Zeichnung, die heute in Paris den Besitzer wechselte für viel Geld, sieht etwas anders aus. Warum, klären wir gleich erstmal. Guten Abend, Alexander Braun, Comicfachmann und Kurator.
Hallo Frau Schwarz, ich grüße Sie.
Was macht denn diese Comiczeichnung so wertvoll?
Ja, es ist ein Schlüsselalbum im Oeuvre von Hergé und die Auktionsrekorde sind alle von Hergé. Also wir bleiben da bei dem gleichen Zeichner. Er ist halt in Europa oder speziell in Belgien und Frankreich eine Nationalikone. Und wir haben vor einigen Jahren schon mal diese 2,5 Millionen erreicht. Jetzt sind wir bei 3 Millionen. Das war zu erwarten. Und es ist zudem dann eben auch noch ein wichtiges Album von den vielen, die er gezeichnet hat, was ein Markstein in seinem Oeuvre ist, weil ab diesem Zeitpunkt seine Geschichten wirklich besser, substanzieller werden, gut recherchiert sind, sein Zeichenstil ist verfestigt und so charakteristisch, wie wir ihn kennen. Und da gibt es viele Liebhaber, die bereit sind, da viel Geld für zu bezahlen.
Und wo kommt diese Zeichnung jetzt eigentlich her?
Ja, sie kommt aus der Verlegerfamilie Kastermann, also sein belgischer Hausverleger von seit jeher. Und diese Zeichnung ist eigentlich ein Entwurf für das Cover des Albums von 1936 gewesen. Und der Verleger hat das damals abgelehnt, weil es ihm in 4 Farben gedruckt zu kostspielig war. Also Hergé hat offiziell für diese Albumversion 1936 ein neues schwarz-weißes Cover gezeichnet und hat diesen Farbentwurf dem 7-jährigen Sohn seines Verlegers geschenkt. Und seitdem ist diese Zeichnung in der Familie und daraus erklären sich im Übrigen auch die 3 Knicke, die die Zeichnung hat. Sie ist ja gar nicht so groß, 34 mal 34 Zentimeter. Aber der junge Jean-Paul hat die Zeichnung offensichtlich einmal in der Mitte gefaltet und dann nochmal gefaltet und nochmal gefaltet, um sie in seine Schublade zu legen.
In der Kinderschublade.
In der Kinderschublade zwischen Legosteinen, die gab es damals noch nicht, aber zwischen Spielzeugautos und Holzfiguren, ja. Bitte. Es sind die Kinder dieses damals 7-jährigen Jean-Paul gewesen, die jetzt diese Originalzeichnung, die ihr Vater geschenkt bekommen hat, in die Auktion gegeben haben.
Und Sie haben, Herr Braun, gerade ein quadratisches Format erwähnt, 34 mal 34 Zentimeter. Der Comic, den wir heute kennen, ist ja so im DIN A4-Format, ne?
Ja, diese ursprünglichen Erstauflagen der Alben von Hergé, die waren ja auch schwarz-weiß gezeichnet. Also der Innenteil war schwarz-weiß. Und er hat sie dann nach dem Krieg, also dieses Album 1946, quasi nochmal gezeichnet in einer komprimierten Farbversion. Und dann wurden auch die Cover dementsprechend angeglichen. In diesem Originalalbum von 1936 muss man sich das vorstellen, dass es genauso hochformatig war, wie die Alben heute sind, das aber sehr viel dicker war. Sehr holzhaltiges Papier, ein Leinenrücken und quasi auf dem Cover als eine quadratische Vignette in der Mitte als Motiv platziert eben diese Zeichnung, die, wenn es so gekommen wäre, wie es sich Hergé gewünscht hätte, eben 4-farbig gewesen wäre.
Und im Gegensatz zu dem, was wir heute kennen, nicht der schwarze Drache auf rotem Grund, sondern umgekehrt ein roter Drache auf schwarzem Grund, ne?
So ist es.
Der Blaue Lotus ist das 5. Album der Reihe, die ja nicht ganz unumstritten ist, heutzutage zumindest, wenn man mal an Tim im Kongo denkt, zum Beispiel was den Kolonialismus betrifft. Wo steht denn da dieser 5. Band? Sie haben eben schon gesagt, das war ein Quantensprung, das war etwas Neues.
Ja, Hergé, man muss ja sehen, er hat mit Tim und Struppi 1929 angefangen. Das heißt, da ist er gerade mal 20 Jahre alt gewesen. Er stand sehr unter dem Einfluss seines Ziehvaters, einem katholischen Priester, der mit dem Nationalsozialismus sympathisierte, ein Anhänger Mussolinis gewesen ist. Und die ersten Alben wurden quasi diesem jungen Zeichner in Brüssel, der wenig intellektuellen Hintergrund hatte, quasi in die Feder diktiert. Also das erste Album ist Tim bei den Sowjets, für das hat sich Hergé später auch so sehr geschämt, dass es zu seinen Lebzeiten nicht reprintet wurde. Ist also eine Propagandageschichte, wo Tim in die Sowjetunion reist und zeigt, wie schlimm der Kommunismus ist. Das zweite Album ist dann dieses heute noch erhältlich und eben auch in sehr hoher Auflage nach wie vor eines der beliebtesten Alben. ist dieses zwiespältige Tim im Kongo, wo quasi Propaganda gemacht wird für die belgischen Missionare in der Kolonie Kongo. Das dritte Album, Tim in Amerika, da emanzipiert sich dann Hergé langsam. Das hat also durchaus schon seinen eigenen Klang. Das vierte Album ist ein astreines Abenteueralbum, Die Zigarren des Pharao, wo Tim nach Ägypten reist. Und dann kommt Der blaue Lotus. Und das Besondere am Blauen Lotus ist, dass es zum ersten Mal eine wirklich gut durchdachte Dramaturgie hat, also eine ganze geplante Geschichte, nicht einfach nur viele kleine Einzelszenen, die aneinandergereiht werden. Und dass Hergé zu dem Zeitpunkt einen chinesischen Studenten kennengelernt hat in Brüssel, den Chang, mit dem er eng befreundet war. Und der hat ihm sehr viel über den politischen Hintergrund in China Mitte der 30er Jahre erzählt. Japan war die Besatzungsmacht, die Chinesen wurden unterdrückt. Und das fließt da alles mit ein. Also zum ersten Mal ist Hergé tatsächlich so interessiert an seinem Thema und kann es so gut recherchieren dank dieser Freundschaft, dass etwas ganz Neues und Substanzielles entsteht.
Das heißt, der sichere Zeichner ist er eigentlich von Anfang an? Als Erzähler wird er besser.
Ja, er hat immer diese klare Linie. Also er ist ja der Hauptvertreter der Linie Claire. Aber diese sehr präzise Definition von Umrisslinien hat natürlich auch viel mit Übung zu tun. Und man sieht also in diesen Jahren ab 1929, in den frühen 30er Jahren, ist das alles noch ein bisschen grobschlächtig und er probiert aus. Dann kriegt er von einem Freund aus Amerika Zeitungsseiten geschickt von Bringing Up Father, einer amerikanischen Zeitungsserie, die sehr, sehr stark klare Konturlinien benutzt. Das beeinflusst ihn. Und dann Mitte der 30er Jahre fängt er an, so diese Präzision einfach zu haben, unglaublich sicher mit seinem Zeichenstil zu sein.
Alle teuren Comicversteigerungen gehen auf diesen Hergé zurück, haben Sie anfangs gesagt. Das heißt, es lohnt sich nicht künftig im Comic eine neue Kapitalanlage zu sehen, ja?
Also schon durchaus, bei Hergé ist das einfach ein großes Spezifikum, weil es eben auch sehr wenig auf dem Markt gibt. Wir kennen Zeichner, von denen das gesamte Oeuvre mehr oder weniger verloren gegangen ist, weil es weggeschmissen wurde. Das können wir da nicht ändern. Aber Hergé hat seine Originale verwahrt. Er hat sie mitunter mit Kollegen getauscht oder wie in diesem Fall als Geschenk mitgebracht. Und sie befinden sich heute alle im Musée Hergé. Also sie sind institutionell gebunden. Da kommt nichts mehr auf den Markt. Und wie in der bildenden Kunst auch, wenn quasi alle Rembrandts verteilt sind, dann warten die Sammler, dass alle 10 Jahre aus Privatbesitz sich jemand trennt. Und wenn dieser Fall dann eintritt, und bei Hergé ist einfach die Reputation und die Fangemeinde so groß, weil der europäische Comic quasi schon mit dieser Übervaterfigur, die Hergé ist, beginnt, dass dann, wenn ein Original auf den Markt kommt, genug Player da sind, die bereit sind, da sehr viel Geld für zu bezahlen. Der andere zweite Rekord, den wir haben, also vor Jahren diese 2,5 Millionen, das Original ist tatsächlich nach Amerika gegangen und da unterstellen wir, dass es Steven Spielberg gewesen ist, der ja 2011 diese Verfilmung gemacht hat und der ein großer Fan von Tim und Struppi gewesen ist und sich jahrzehntelang auch zu Lebzeiten schon von Hergé um eine Verfilmung bemüht hat. Und wenn wir solche Leute am Markt haben, die halt hunderte Millionen schwer sind, dann ist das letztlich egal. Der würde auch 5 Millionen bezahlen oder 10 Millionen. Das sind dann einfach diese Ausreißer nach oben, die da Standard setzen, die andere Preise nach sich ziehen.
Alexander Braun über Der blaue Lotus und die teuerste Comic-Auktion aller Zeiten. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Schwarz.